Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Die Luftfahrtbranche rechnet in diesem Jahr mit neuen Rekorden bei Passagieren und beim Gewinn. Was die Branche freut, schadet aber dem Klima, denn die Luftfahrt dürfte weltweit für bis zu 5% der Erderwärmung verantwortlich sein. Auf dem Aviation Summit heute in Berlin geht es um nachhaltige Luftfahrt. Geht das überhaupt? Wir berichten auch über den Arbeitsmarkt, der auch im Mai ohne Schwung ist. Die Bundesagentur für Arbeit sieht keine Besserung. Die Lage könnte sich sogar noch verschlechtern. In der Autoindustrie droht ein Personalabbau, was auch mit dem Handelskonflikt mit China zu tun hat. Die EU plant zielgerichtete Maßnahmen gegen chinesische Autos. Und wir blicken auf die indische Wirtschaft. Heute fällt die Entscheidung, wer als Wahlsieger hervorgeht. Eine dritte Amtszeit von Modi zeichnet sich ab. Doch zunächst geht es an die Börse, wo der Bund kräftig mitmischt. Der Bund hat sich von 110 Millionen Telekom-Aktien getrennt. In nur wenigen Stunden wurde das Geschäft gestern am späten Abend abgewickelt. Großinvestoren haben die Aktien gekauft. Das Geld soll in die Sanierung der Bahn fließen. Stefan Wolf.
Die 110 Millionen T-Aktien erbrachten dem Bund einen Erlös in Höhe von 2,43 Milliarden Euro. Damit reduziert sich der Staatsanteil an der Telekom von 30% auf 27,8%. Käufer sind laut Bundesfinanzministerium große institutionelle Investoren, also Banken, Vermögensverwalter oder Fondsgesellschaften. Sie erhielten die T-Aktien mit einem Abschlag von 2,5% auf den Schlusskurs von Montagabend. Ein gutes Geschäft für den Staat, heißt es an der Börse, da in der Regel beim Verkauf großer Aktienpakete weitaus höhere Rabatte üblich seien. Die Einnahmen aus dem Aktienverkauf will der Bund in die zum Teil marode Infrastruktur der Bahn investieren. Ob weitere Aktienverkäufe geplant sind, ist offen. Neben T-Aktien hält der Bund über die staatliche KfW-Bank unter anderem 16,5% an der Post, also der DHL Group, und knapp 15% an der Commerzbank. An der Börse gerieten T-Aktien unter Druck, weil sich über den Verkauf die Zahl frei handelbarer Aktien erhöht. Darauf reagiert die Telekom, indem sie selbst in großem Stil Aktien vom Markt nimmt und dieses Rückkaufprogramm weiter ausbaut.
Also es gibt mehr T-Aktien auf dem Markt. Die Telekom sammelt gleichzeitig einen Teil davon wieder ein. Was macht das mit der Telekom-Aktie? Die Frage geht an Claudia Wähler auf dem Frankfurter Börsenparkett.
Die T-Aktie ist unter Druck, deutlich unter Druck. Jetzt zum Mittag fast 2% im Minus.
Die Telekom macht auch in Indien Geschäfte, wenn auch deutlich kleinere als zum Beispiel SAP oder Siemens. Deutsche Konzerne interessieren sich also auch für den Wahlausgang in Indien. Heute soll das Ergebnis ja bekannt gegeben werden. Einen Erdrutschsieg für Premierminister Modi scheint es nicht zu geben, wenn er auch vorne liegt. Und das bewegt auch die Börsen in Asien. Nach oben oder nach unten?
Nach oben. Die Börse in Neu-Delhi ging zuletzt wirklich deutlich nach oben. Viele Experten setzen auf einen Sieg von Modi, rechnen mit einem anhaltenden Börsenboom. Erste Ergebnisse der Stimmauszählung zeigen, dass es einen komfortablen Vorsprung für Modis Partei geben wird. Ein Sieg fällt aber möglicherweise nicht so deutlich aus wie erwartet. Für uns ist das Anlass, auf Indien zu schauen. Indien, ein faszinierendes Land, ein Land voller Gegensätze, was die Landschaft betrifft, aber auch was die Bevölkerung betrifft. Indien ist inzwischen das bevölkerungsreichste Land der Erde. Ich möchte jetzt darüber mit Klaus Born sprechen, vom Vermögensverwalter Franklin Templeton. Herr Born, wirtschaftlich gesehen hat Indien in den vergangenen Jahren mächtig aufgeholt, vor allem im Dienstleistungssektor. Viele deutsche Unternehmen haben beispielsweise ihre Callcenter-Abteilung dorthin ausgelagert oder sie lassen die Lohnabrechnung von Indien aus machen. Und dennoch, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Warum?
Ja, Indien hat ein sehr starkes Wachstum hingelegt in den letzten Jahren, um die 7%, bisschen weniger im Durchschnitt, macht es zu dem schnellst wachsenden großen Land, zur großen Volkswirtschaft weltweit derzeit und hat da sehr viel aufgeholt. Was man auch an der Börsenkursentwicklung sehr stark, sehr gut ablesen kann.
Viel ist ja in den IT-Bereich reingeflossen. Trotzdem, warum bereitet das jetzt Probleme?
Ja, im IT-Bereich hat man so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht KI etwas wegnehmen könnte. Da sind sich die Experten aber noch nicht ganz einig. Wenn man sich die Börsenkurse der indischen IT-Dienstleister anschaut, sieht man da noch keine dramatischen Entwicklungen. Das muss man auch erstmal abwarten. Da wird am Anfang von neuen Entwicklungen immer sehr, sehr viel reingelesen. Und natürlich so eine starke IT-Dienstleistungsindustrie wie in Indien hat natürlich auch Anpassungsmechanismen und ist sehr flexibel.
Das könnte natürlich auch viele Arbeitsplätze kosten. Welche Bedeutung hat Indien denn für uns hier in Deutschland?
Ja, Indien ist ein wichtiger Handelspartner für Deutschland, allerdings nichts im Vergleich zu China. Indien ist vom Handelsvolumen an der 22. Stelle. Das sind ungefähr 30 Milliarden Dollar, Euro, wenn man Importe und Exporte zusammenzählt. Das ist ungefähr auf dem Niveau von Mexiko auch oder von Südkorea. Also es ist außerhalb von Europa schon ein sehr wichtiger Handelspartner.
Kann Indien denn von den Spannungen zwischen den USA und Europa auf der einen und China auf der anderen Seite profitieren?
Ja, ganz klar. Also Indien wird vermehrt zum Produktionsstandort als Alternative auch zu China. Ein gutes Beispiel hier ist die Mobilfunkindustrie, wo in den letzten 7 Jahren erhebliche Kapazitäten aufgebaut worden sind. Beispielsweise das Apple produziert mittlerweile schon 14% aller iPhones in Indien und in den nächsten 2 Jahren sollte dieser Anteil auf 25% steigen.
Was glauben Sie, wo geht in Indien die Reise hin? Welche Bedeutung wird das Land haben?
Also im geopolitischen Kontext wird Indien immer wichtiger und auch im wirtschaftlichen Umfang auch. Wenn man sich anschaut, Indien ist derzeit die 5. Volkswirtschaft weltweit und in den nächsten 5 Jahren wird sie uns überholen in Deutschland. Wir sind und Japan auch und wird an die 3. Stelle kommen. Also da geht die Reise nach oben. Da ist eine sehr, sehr starke Dynamik auf Wachstum derzeit, von einer relativ geringen Basis auch.
Sagt Klaus Born von Franklin Templeton.
Danke auch aus Köln. Dann schauen wir auf den DAX. Was bewegt den deutschen Aktienmarkt heute?
Der ist heute deutlich im Minus, fast 1% tiefer, steht bei 18.448 Punkten. Es sind Konjunktursorgen und die bange Frage, wie es in Sachen Zinsentwicklung weitergehen wird, was Anlegern zu schaffen macht. Diese Woche, also am Donnerstag, muss ja die Europäische Zentralbank entscheiden, welchen künftigen Kurs sie in Sachen Zinsentwicklung einschlagen will. Ja, und was die Konjunkturzahlen betrifft, da geht es auch um die USA. Am Nachmittag kommen neue Zahlen, unter anderem zu den Auftragseingängen bei US-Industriekonzernen. Und da hofft man einfach, Rückschlüsse ziehen zu können, wie es um die US-Konjunktur bestellt ist.
Dann bleiben wir in den USA an der Wall Street. Da kam es gestern zu heftigen Kursturbulenzen. Manche Papiere fielen fast auf Null. Was war denn da los?
Das war wirklich ein Computerfehler gewesen. Nach Angaben der Börsenbetreiberin wurde das Problem zwar rasch behoben und die fehlerhaften Kursentwicklungen korrigiert, aber da kann einem der Schreck schon ganz schön in die Glieder fahren, vor allem ganz am Anfang, wenn so ein Phänomen erst einmal nicht einzuordnen ist.
Und eine Aktie scheint in den USA und auch sonst wo nicht zu bremsen zu sein. Es ist ein alter Bekannter, die Aktie von GameStop. Was bzw. wer treibt den Kurs nach oben?
Wir sehen Kurssprünge von zeitweise knapp 73%. Zuvor hatte der Amerikaner Keith Gill unter dem Namen Roaring City bekannt auf der Online-Plattform Reddit seine Wette auf Kursgewinne des Videospielehändlers öffentlich gemacht. Roaring City ist kein Unbekannter, eine zentrale Figur bei den Kurskapriolen der sogenannten Memme-Papiere von 2021.
Dann schauen wir noch auf den Euro und Anleihen und auch den Goldkurs.
Der Euro wird mit einem Dollar 0,868 gehandelt. Die Umlaufrendite ist gesunken von 2,69 auf 2,61%. Und wenn wir auf den Goldmarkt schauen, die Feinunze Gold, also das sind rund 31 Gramm, die werden jetzt am Mittag mit 2.327,18 gehandelt.
Und das war Claudia Werle von der Frankfurter Börse. Vielen Dank. Frühjahrsbelebung, das ist ein Begriff, der im Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt verwendet wird. Er verheißt etwas Gutes, es geht aufwärts, in diesem Fall sind es dann doch weniger Menschen, die arbeitslos sind. Doch die Schwäche der Konjunktur verhindert eine Belebung, auch wenn die Arbeitslosenquote im Mai leicht gesunken ist. Noch ist keine Besserung in Sicht, das sagt die Chefin der Bundesagentur für Arbeit und Stanislaus Kosakowski berichtet.
Die saisonübliche Frühjahrsbelebung hat die Arbeitslosenzahl im Mai weiter abgesenkt. Allerdings nicht so deutlich, wie das in früheren Jahren zu beobachten war, sagt die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles.
Die Frühjahrsbelebung ist in diesem Jahr nicht richtig in Fahrt gekommen. Auch im Mai ließ die Besserung am Arbeitsmarkt weiter auf sich warten. Die Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sank im Mai, allerdings nicht so kräftig, wie das normalerweise üblich ist. Die Beschäftigungsentwicklung stagnierte ebenfalls.
Verglichen mit dem Mai des vorigen Jahres liegt die Arbeitslosenzahl um 179.000 höher. Als Hauptgrund dafür nennt Nahles die schwache konjunkturelle Entwicklung. Relevant zurückgegangen sei auch die Zahl der offenen Stellen.
Die Arbeitskräftenachfrage bleibt weiter schwach. Die Zahl der gemeldeten Stellen liegt bei rund 700.000 und damit um 65.000 niedriger als im Mai des Vorjahres.
Das senke die Chancen für Arbeitslose, wieder einen Job zu bekommen, sagt Nahles. Als Gründe für diese Entwicklung nennt sie den demografischen Wandel, der zu wenig junge Arbeitskräfte bringe, fehlende Qualifikation und die anhaltend schwache Konjunktur.
Von daher kann es eben sein, dass manche Unternehmen nicht wachsen können, weil sie keine qualifizierten Fachkräfte finden. Aber der dominante Effekt, den ich zurzeit sehe, ist schon, dass auch die konjunkturelle Situation den Arbeitsmarkt jetzt durchaus auch überschattet.
Und Nahles warnt vor einer Verschärfung der Situation, denn aufgrund der Altersentwicklung in der Gesellschaft würden in den kommenden Jahren viele gut qualifizierte und erfahrene Fachkräfte den Arbeitsmarkt verlassen. Die Bundesagentur hat auch ihren Jahresbericht über Engpassberufe vorgelegt. Demnach ist deren Zahl 2023 leicht gesunken, bleibe aber auf hohem Niveau. Von 1200 untersuchten Berufen erwiesen sich 183 als schwer zu besetzen.
In Berufen, die beispielsweise einen Meisterabschluss oder ein Studium erfordern, zeigen sich Engpässe insbesondere in vielen technischen Berufen, im Bereich der Medizin und Pharmazie und in vielen IT-Berufen, wie zum Beispiel in der Softwareentwicklung.
Den größten Mangel gibt es bei Fachkraftberufen, insbesondere in der Pflege, unter Kraftfahrern und in Gesundheitsberufen. Aber auch im Handwerk, der Kinderbetreuung und in sozialpädagogischen Berufen sind die Kräfte knapp. Zu den neuen Engpassberufen gegenüber dem Vorjahr zählen Köchinnen und Köche sowie technische Servicekräfte.
Keine Besserung am Arbeitsmarkt in Sicht, Stanislaus Kosakowski. Die Situation am Arbeitsmarkt könnte sich sogar weiter verschlechtern, denn in der Autoindustrie könnten verstärkt Arbeitsplätze wegfallen. Die Unternehmen planten mit weniger Personal, heißt es in einer Konjunkturumfrage des IFO-Instituts. Automanager sind pessimistischer geworden, vor allem mit Blick auf mögliche Handelskonflikte mit China. Die EU hat bereits vergangenes Jahr eine Untersuchung gestartet, ob E-Autos aus China von wettbewerbsverzerrenden Subventionen profitieren. Wenn es so ist, dann dürften Strafzölle folgen. Jakob Mayer aus Brüssel.
Schon Mitte September erklärt die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Straßburg, die Weltmärkte werden gerade mit billigeren chinesischen Elektroautos überschwemmt, deren Preis durch große staatliche Subventionen künstlich gedrückt wird. Das verzerrt unseren Markt. Das akzeptieren wir nicht von innen und ebenso wenig von außen. Deshalb leitet die Kommission eine Anti-Subventionsuntersuchung zu Elektrofahrzeugen aus China ein. 8 Monate hat die Untersuchung gedauert. Sie endet spätestens Anfang Juli. Aber die EU wird wohl schon vorher vorläufige Maßnahmen verkünden, denn vor 3 Wochen ist die US-Regierung vorgeprescht und hat ihre Importzölle für Elektrofahrzeuge aus China vervierfacht, von 25% auf 100%. Dahinter sehen Fachleute innenpolitisches Kalkül von Präsident Joe Biden, um vor der US-Wahl im November Gewerkschaften in den für ihn unsicheren Bundesstaaten zu beruhigen. In jedem Fall steigert Washingtons Beschluss den Druck auf Brüssel, ebenfalls die Zölle hochzuschrauben. Dabei will die EU aber gezielt gezielter vorgehen, sagt Kommissionschefin von der Leyen. Wir haben eine Untersuchung gemäß den Regeln der Welthandelsorganisation eingeleitet. Sollte die bestätigen, was ich erwarte, nämlich dass es solche Subventionen gibt, dann garantiere ich, dass die Höhe der von uns erhobenen Zölle dem Ausmaß des Schadens entspricht. Also viel gezielter, viel maßgeschneiderter. Das ist unser Ansatz. Nach dieser Lesart inszeniert die EU also keine Strafaktion, sondern gleicht nur Pekings unfaire Praktiken aus, um den Wettbewerb wiederherzustellen. Die Untersuchung soll zeigen, was es dazu braucht. Fachleuten zufolge müssten die EU-Importzölle für chinesische E-Autos von jetzt 10 auf rund 30% steigen. Der Handelsexperte Niklas Poitier von der Brüsseler Denkfabrik Bruegel verlangt jedenfalls ein klares Signal.
Wir müssen hier tatsächlich auch ein Zeichen setzen und sagen, okay, wir möchten einen fairen Wettbewerb auf unseren Märkten haben und wir sind auch bereit, hier Kosten zu tragen, um diesen fairen Wettbewerb zu ermöglichen. In der Vergangenheit haben wir hier häufig uns einfach weggeduckt und das Problem ignoriert und ich glaube, die Zeit dafür ist abgelaufen.
Laut dem Kieler Institut für Weltwirtschaft bekommen Konzerne in China fast 9-mal mehr staatliche Unterstützung als vergleichbare Unternehmen in Europa und den USA. Peking zahlt Kaufprämien direkt an die Hersteller nur für in China produzierte Elektrofahrzeuge, was eingeführte Autos benachteiligt. Mit Abstand größter Empfänger ist der chinesische Hersteller BYD. Klare Kante gegen China, Frankreichs Regierung ist dafür. Paris will Europas wirtschaftliche Sicherheit steigern und Abhängigkeiten verringern. Im E-Auto-Streit stehen französische Hersteller in direkter Konkurrenz zu den chinesischen, da könnten höhere Zölle helfen. Deutsche Autobauer sind dagegen eher im Premium-Bereich tätig und weniger betroffen. Die Bundesregierung bremst, denn die Exportnation Deutschland ist in Handel und Produktion enger mit China verknüpft als Frankreich. Bundeskanzler Olaf Scholz wurde bei seiner China-Reise Mitte April von den Vorstandschefs von Mercedes-Benz, BMW und BASF begleitet. Der Verband der deutschen Automobilindustrie sieht Brüssels Vorstoß kritisch, wie Sprecherin Eva Siegfried betont.
Grundsätzlich gilt, dass jede protektionistische Maßnahme dazu zählt, zusätzliche Zölle genauso wie Subventionen freien Handel einschränken und das Risiko von Handelskonflikten bergen, die sich letztlich zum Nachteil aller Seiten auswirken. Das heißt, freier und fairer Handel sind enorm wichtig und das gilt gerade für eine Exportnation wie Deutschland. Allein in der Automobilindustrie hierzulande hängen etwa 70% aller Arbeitsplätze am Export.
Aufhalten kann Berlin die Brüsseler Maßnahmen kaum. Die EU-Kommission hat weitgehend freie Hand, um über Strafzölle zu entscheiden.
In Berlin dreht sich in dieser Woche nicht alles, aber viel ums Fliegen. Alle 2 Jahre findet in Berlin die internationale Luft- und Raumfahrtausstellung statt. Morgen geht es los und heute gaben sich schon die Chefs von Boeing und Airbus einstädig ein auf dem Aviation Summit. Im Mittelpunkt dieses Treffens steht die nachhaltige Luftfahrt. Davon ist bisher wenig zu spüren. Mein Kollege Benjamin Hammer ist vor Ort. Benjamin, worum geht es auf diesem Summit? Feiert sich da nur die Branche selbst?
Also die Branche feiert sich definitiv. Vor wenigen Minuten hat der Airbus-Chef gesprochen und ja nochmal deutlich gemacht, wie ausgebucht man sei, wie man versuche, die Kapazitäten zu erhöhen. Das ist schon eine sehr selbstbewusste Branche. Der entsprechende Branchenverband, der hat hier ein Kongresszentrum direkt neben dem Brandenburger Tor angemietet. Das wird dann auch betont, wie besonders dieser Ort sei. Und die Nachfrage nach Flugzeugen, die ist nicht nur im zivilen Bereich extrem hoch im Moment, sondern Stichwort Russlands Krieg in der Ukraine, Stichwort Olaf Scholz Zeitenwende auch im militärischen Bereich. Deshalb könnte man meinen, dass die Branche wegen der vollen Auftragsbücher ja eine Party feiert zu ILA. Das tut sie, glaube ich, auch zumindest im Stillen. Öffentlich aber wird betont, es geht um den Klimawandel. Die Branche ist für etwa 4% der globalen Klimaschäden verantwortlich. Und die Branche verspricht, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden. Da gibt es relativ viele Menschen auf der Welt, auch Forscherinnen und Forscher, die bezweifeln, dass das klappt.
Ja, und das werden Sie auch direkt äußern, nämlich auf diesem Summit trifft man ja auf Klimaforscher, auf Bekannte und auch noch auf einen grünen Wirtschaftsminister. Treffen da 2 Welten aufeinander?
Also auf den ersten Blick nicht. Niemand hat heute Flugscham gepredigt. Weder Robert Habeck von den Grünen, Bundeswirtschaftsminister, noch Johann Rockström, Co-Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Und trotzdem sind da Welten aufeinander getroffen, wenn Robert Habeck ja eher manchmal ins Philosophische abdriftete in seiner Rede und das dann auf die ja etwas härtere Managerwelt und Managerinnenwelt traf. Und Johann Rockström vom Potsdam-Institut Institut für Klimafolgenforschung, der hat gewarnt vor einer bumpy ride in seiner Rede. Und da meinte er eben keinen unruhigen Flug oder Turbulenzen mit, sondern die enormen Folgen des Klimawandels, die bereits jetzt zu 100% eintreten würden, also mit Sicherheit. Und er hat gesagt, dass die Industrie die realen Preise des CO2 endlich akzeptieren müsse. Und Robert Habeck, der Bundeswirtschafts- und Klimaminister, der hat auch die Industrie diplomatisch angegriffen. Der Titel dieser Veranstaltung heute lautet Pioneering Sustainable Aviation. Es geht also um einen Pioniergeist bei nachhaltiger Fliegerei. Da sagt Habeck, wir haben gar keine Zeit mehr für Pioniertaten. Die Zeit ist vorbei. Es müsse endlich an die Umsetzung gehen.
Also einer zeigt mit dem Finger auf den anderen, da kommt dann meistens oder oft wenig bei raus. Aber fest steht, der Sommerurlaub steht bevor, die Flugzeuge dürften voll sein und die Branche muss mehr für den Klimaschutz tun. Welche Perspektiven gibt es denn für nachhaltiges Fliegen?
Also einig sind sich eigentlich alle, dass es nicht ein Allheilmittel gibt, sondern nur eine Kombination aus verschiedenen Bausteinen. Ich kann dir mal kurz aufzählen. Eine effizientere Flugsicherung, also die Staffelung von Flugzeugen im Luftraum. Modernere, sparsamere Maschinen, Flugzeuge mit Batterie- oder Wasserstoffantrieb. Die sind aber eher nur was für Kurzstreckenflüge. Und deshalb kommen wir zum eigentlich wichtigsten Faktor aus Sicht der Industrie, der hier immer wieder genannt wurde heute. Das sind nachhaltige Kraftstoffe. Problem aktuell, davon gibt es noch viel zu wenig.
Und ganz kurz, wann kann ich in ein klimafreundliches Flugzeug steigen?
Schon jetzt, wenn es um ein batteriebetriebenes Flugzeug geht, kleiner Haken, da passen nur 2 Personen rein. 2035 verspricht Airbus ein wasserstoffbetriebenes Passagierflugzeug. Ich habe gerade mit dem Europachef von EasyJet gesprochen. EasyJet will da der Erstkunde sein und ist optimistisch, dass Wasserstoff für Europaflüge das nächste große Ding ist. Aber erstmal abwarten. Es ist ja bekannt, dass auch bei Flugzeugen es Versprechen gibt und dann auch enorme Verzögerungen.
Also wir sind immer noch ein bisschen optimistisch. Vielen Dank an Benjamin Hammer. Und damit kommen wir zur letzten Station. Schauen in die Zeitungskommentare, die sich mit der Pleite des Reiseveranstalters FTI beschäftigen.
Der Kölner Stadtanzeiger notiert, wieder ist ein großes deutsches Unternehmen in die Pleite gerutscht. Das ist eine schlechte Nachricht, vor allem für die 11.000 Mitarbeitenden, aber auch für alle Kundinnen und Kunden, die sich auf ihren verdienten Sommerurlaub gefreut haben und auch für jene Urlauber, die jetzt möglicherweise im Ausland festsitzen. FTI wollte einen 2-stelligen Millionenbetrag vom Staat als rettenden Helfer. Ein vergleichsweise überschaubarer Betrag. Doch es ist nicht die Aufgabe des Staates, Unternehmen finanziell unter die Arme zu greifen, deren Geschäftsmodell oder Marktgebaren offensichtlich nicht wettbewerbsfähig sind. Zudem steht das Unternehmen als Reiseveranstalter weder für Systemrelevanz noch für Zukunftstechnologie. Noch ein staatlicher Rettungsversuch wäre zu viel gewesen, findet auch das Handelsblatt. Mit der Finanzkrise, spätestens aber mit der Pandemie, haben sich die Wirtschaftsakteure daran gewöhnt, dass der Staat zu Hilfe eilt, wenn man nur laut genug ruft. Doch im Fall FTI wird klar, dass die Krise nicht nur Corona-bedingt war. Würde der Bund weiteres Geld nachschießen, würde er unzulässigerweise in den Wettbewerb eingreifen und die Konkurrenten benachteiligen. Der Weser-Kurier aus Bremen blickt auf die Urlauber. Die Reisebüros werden sich für ihre betroffenen Stammkunden ins Zeug legen. Wer auf Internetportalen eine Pauschalreise gebucht hat, wird auf sich allein gestellt sein. Die Verbraucher werden in einer solchen Situation erfahren, wo sie sich als Kunden besser aufgehoben fühlen und sollten sich dies für die Zukunft merken. Themenwechsel. Bundesarbeitsminister Heil will dem Fachkräftemangel mit finanziellen Anreizen zum längeren Arbeiten im Alter entgegentreten. Die Überlegung geht in die richtige Richtung, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung, wirft aber zugleich ein: Die einfachste Lösung wäre natürlich, die verbilligte Ausfahrt in den vorgezogenen Ruhestand zu schließen. Das ist alles andere als populär. Aber wer längeres Arbeiten erreichen will, sollte nicht Kürzeres belohnen. Das passt nicht zusammen. Aber die SPD will da partout nicht ran. Also bringt der Arbeitsminister den Steuerrabatt für arbeitende Rentner ins Spiel. Doch jede Ausnahme für eine Gruppe benachteiligt alle anderen. Das spricht für den Ansatz, Sozialbeiträge ohne Gegenleistung zu streichen, wie es Finanzminister Lindner machen will. Denn das geht gut.
Danke für Ihr Interesse. In Deutschland heute geht es um das Hochwasser in Bayern. Am Mikrofon war Dorothee Heutz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.